Im Hohenloher Freilandmuseum befindet sich seit 2023 die Wohnbaracke aus Gschlachten-Bretzing. Diese wurde von 1951 bis 2007 von der bessarabiendeutschen Familie Fleig bewohnt. In der Baracke wird auch eine Truhe ausgestellt. Die schlichte Holztruhe in dunklem Braun trägt die Aufschrift Weiß Oskar AL.7-13-84-62 Altpostal. Die Truhe gehörte Oskar Weiß, der wie die Familie Fleig aus Bessarabien stammte. Sie sieht vielleicht schlicht aus, hat jedoch eine bewegende Geschichte. Leider kann die Truhe diese Geschichte nicht selbst erzählen. Darum berichten Hildegard und Michael Weiß, Tochter und Enkel von Oskar Weiß, in dieser Folge über den Ursprung der Truhe, Altpostal, ein Dorf in Bessarabien, typisches Essen aus dieser Region und das Leben von Oskar Weiß. Ein Leben geprägt von Umsiedlung, Flucht und Neuanfang. Frei, Land, Museum. Der Zeitreise-Podcast aus Wackershofen.
Willkommen zur heutigen Folge unseres Zeitreise-Podcasts. Mein Name ist Ramona Itzek und ich bin wissenschaftliche Volontärin im Hohenloher Freilandmuseum. In der heutigen Folge geht es um die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen. Und im Fokus steht heute Oskar Weiß. Da habe ich jetzt einmal die Tochter und einen Enkel hier bei mir und wir werden bestimmt ein spannendes Gespräch führen. Oskar Weiß ist eben eine der umgesiedelten Personen und ist außerdem Autor des zweiten Teils der Chronik der Kolonie Altpostal, wo er das Leben in Bessarabien beschreibt. Den ersten Teil hat sein Vater Martin Weiß geschrieben. Oskar Weiß ist eben auch Besitzer der Truhe, um die es jetzt als erstes mal gehen soll. Und da würde ich sagen, da starten wir auch direkt mal los. Genau, was können Sie uns denn vielleicht zu dieser Truhe erzählen? Was macht sie so besonders?
Diese Truhe war immer da. Seit ich auf der Welt bin, die Truhe war da und die wurde genutzt für alle möglichen Sachen. Mhm. Auf der Flucht vermutlich, um Vorräte reinzutun, Bettzeug. Und später stand die Truhe dann in Norddeutschland in einem Abstellraum und sie war halt sehr praktisch.
Ja, okay. Also das heißt, sie ist aus Bessarabien mitgereist, die Truhe.
Ja, die ist mitgereist, als unsere Eltern da ausgesiedelt wurden. 1940 kam die Truhe auf das Schiff und fuhr die Donau hinauf bis nach Oberbayern und stand da 2 Jahre. Und dann wurde die Truhe weitergereicht, als meine Eltern dann in Westpreußen einen Hof beziehen mussten. Und da stand die Truhe dann auch. Bis 1945 im Februar, da kam die Flucht vor der russischen Armee. Und die Truhe kam auf einen Pferdewagen. Und da waren alle möglichen Vorräte drin und Bettzeug und was man halt so braucht, das Nötigste. 6 Wochen fuhr die Truhe auf der Flucht weiter. Und ich weiß jetzt nicht, bis nach Leipzig kam mein Vater mit den Pferden und da musste er aufgeben, die Pferde, die konnten nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie er die Truhe weiter transportiert hat, mit dem Zug vermutlich, ich weiß es nicht.
Und haben Sie die Truhe später selber noch weiter benutzt?
Ja, was war da drin? alles Mögliche.
Ja, die stand auf der Bühne und die hat sich so gefühlt.
Ja, die stand da auf der Bühne in dem neuen Haus von meinen Großeltern, von meinem Bruder. Mhm. Und da stand die da und hat auf euch gewartet.
Nicht von deinen Großeltern, sondern von meinen Großeltern. Dein Vater hat das Haus gebaut.
Und dein Vater.
Genau.
Ja, genau. Also gut.
Ja.
Genau. Wir haben ja auch vorhin schon gehört, dass da eine Inschrift in dieser Truhe drin ist. Vielleicht können Sie uns einmal kurz helfen, die ein bisschen zu entschlüsseln.
Wir können halt lesen, Altpostal steht da.
Altpostal,
genau.
Wo sie das herkam, in Bessarabien.
Das können wir.
Das Dorf,
genau.
Wo meine Eltern gelebt haben, in Bessarabien. Mhm. Altpostal.
Mhm. Okay, ja.
Das ist diese Inschrift, aber die Daten, das weiß ich nicht.
Mhm. Ja, und der Name natürlich.
Heißt Oskar.
Ja.
Genau.
Okay, aber jetzt haben wir ja auch schon eben einiges darüber gehört, wie die Truhe mitgereist ist. Vielleicht kommen wir einfach mehr auf dieses Thema jetzt zu sprechen. Genau, weil die Truhe ist ja jetzt zu uns ins Freilandmuseum gekommen, weil jetzt eine Baracke eröffnet wird, in der auch eine bessarabiendeutsche Familie gewohnt hat. Da wird auch deren Familiengeschichte ein bisschen erzählt. Aber jetzt heute wollen wir uns eben mal ein anderes Beispiel angucken, wie das so abgelaufen ist. Da fangen wir einfach mal an, wie alt war denn etwa Oskar Weiß, als er Bessarabien dann verlassen musste?
1940 mussten sie Bessarabien verlassen. Mein Vater war 1904 geboren, also 36 war er.
Das heißt, er ist wahrscheinlich auch nicht alleine gereist, sondern dann schon mit Familie?
Mit der Familie, mit seinen zwei Söhnen, Adolf und Ulrich. Und
kleine Kinder.
Ja.
Der Ältere war fünf
um die Zeit. Dein Papa, Jahrgang 35,
ja.
Der war fünf. Und Uli, Jahrgang 38, zwei Jahre.
Ja.
Oh ja, das war dann ja bestimmt auch nicht einfach, mit kleinen Kindern auf einmal auf die Reise gehen zu müssen.
Nein, das war bestimmt schwer.
Wie ging es denn dann weiter? Also es kam jetzt der Beschluss, sie müssen Bessarabien verlassen. Was ist dann passiert?
Die wurden, die Bessarabiendeutschen, die wurden in Odessa auf Schiffe verfrachtet. Und da fuhren sie dann halt auf dem Schwarzen Meer in die Donau hinein und dann fuhren diese Schiffe hinauf, ins Deutsche Reich damals noch. Mhm. Und meine Eltern mit den Kindern, die wurden in Lager Bacham in Oberbayern einquartiert und dort blieben sie zwei Jahre, bevor sie dann nach Polen weiter verwiesen wurden.
Und haben Sie mal darüber gesprochen, wie das Leben da so war?
Auf dem Schiff?
Als Sie dann quasi angekommen sind.
In Polen?
Genau.
Das war schwer.
Mhm.
Das war, die hatten zu Hause schöne Höfe, gepflegte Höfe. Und diese Höfe in Polen, die waren in einem ganz anderen Zustand. Also ziemlich heruntergekommen. Und die polnische Bevölkerung musste ja auch ihre Höfe verlassen.
Mhm.
Das war wirklich eine schwere Zeit.
Ja.
Und dann wurden meine Eltern in ein anderes, in ein Restgut verfrachtet. Ja.
Okay, aber das heißt, man hatte da schon ein bisschen Zeit, sich wieder was aufzubauen, oder war das alles sehr
provisorisch? Ja, doch, die haben sich dann eingelebt mit der Zeit. Und wie gesagt, mein Papa hat dann auch diese Seidenraupenzucht angefangen, musste er. Es wurde ihm auferlegt.
Ja, das erwartet man ja erstmal gar nicht. So, warum Seidenraupen?
Ja, eben. Und mein Vater war ein sehr engagierter Bauer. Und sehr mit der Natur verbunden.
Mhm. Ja, könnten Sie vielleicht noch mal kurz erzählen, das mit dem Seidenraupen ist ja so spannend. Wofür brauchte man die?
Die Seidenraupen, die haben die Nationalsozialisten gebraucht, um Fallschirmseide herzustellen.
Ah, okay.
Mhm. Und die Seidenraupen haben das ja produziert.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, dann muss er ja offenbar, also wenn's Seidenraupen, wenn er die halten sollte, dann hatte er offenbar Maulbeerbäume zu pflanzen, also ganz offenbar.
Und das hat er das wohl auch ja gemacht und hat dann diese Seidenraupen da in den Maulbeerbäumen, Büschen gehabt. Und er hat mir erzählt, dass er die Seidenraupen, wenn sie die Blätter gefressen haben, dass es gerauscht hat. Das hat mir sehr gefallen. Und dann neben der Seidenraupenzucht gab es noch englische Kriegsgefangene. Mhm. Und da war mein Vater dann auch verantwortlich dafür, dass die nicht abgehauen sind, hat er erzählt. Also die wollten schon gern weg, aber war nicht so gut für sie. Und mein Vater hat sich sehr um die gekümmert, er tat, was er konnte. Und aus England kamen dann Pakete für die Kriegsgefangenen und da waren köstliche Dinge drin, die wir nicht hatten, aber es sei ihnen gegönnt.
Ja, das ist interessant, die Konstellation auch, also das quasi die, weil ihr ja eigentlich auch, wenn man sich's überlegt, de facto wart ihr auch, hey, ihr habt dort erst 2 Jahre also gewohnt und sind dahin geschickt worden.
Ja.
Quasi auch irgendwie wie Flüchtlinge.
Also Natürlich waren wir ja. Und heimatlos.
Die, ja, eigentlich kann heimatlos. Man das so sagen.
Die Wurzeln waren in Bessarabien und,
genau.
Und meine Eltern waren auf der Suche nach was
Festem. Man kann das eigentlich sagen.
Festem.
Die Bessarabien-Deutschen sind ausgenützt worden eigentlich. Die waren quasi Siedler, die der Hitler brauchen konnte für den Raum im Osten, um den quasi Deutsch zu
besitzen. Da hat die benutzt, nur benutzt.
War quasi, ja, genau.
Alles hat er ausgenutzt.
Und dann dort eben angesiedelt, um Deutsch, Polen, Deutsch zu machen, Westpreußen, das ist übel. Und dann, dann gibt es diese Konstellation hier mit den englischen Kriegsgefangenen. Aber dass die Leute sich, dass die anständig zu denen waren, die besser haben, das glaube ich. Also die hatten auch wirklich eine ganz, das muss man ja wirklich, das muss man betonen. Da, ich glaube, dass das in ihrem Leben ganz wesentliche Rolle gespielt hat, ihre Religion. Da muss man darauf hinweisen eigentlich.
Ja,
die sind als, kann man sagen,
das war ihr fester Stand,
genau.
Die Kirche, genau. Der Glaube, da sind die aufgewachsen damit und es war ihr Halt.
Und das ist diese pietistische Richtung, muss man sagen. Die kamen ja aus Süddeutschland und die haben sie mitgenommen damals, also im 19. Jahrhundert.
Karl Hahn, gell?
Ja, also genau, das war dann, habe ich in Erinnerung dann, dass man dann auch in Süddeutschland in Stund gegangen ist. Also
ja, das Stund, war dann wichtig. Ja, also das war sonntags.
Nicht nur die normale Kirchengemeinde, da waren sie schon dann drin, aber die hatten ihre eigene.
Zusätzlich noch haben sie das ausgebaut, ja.
Genau.
Glaubensmäßig.
Und das wiederum, würde ich sagen, hat dann in der neuen Welt auch das eine oder andere Problem gemacht, weil, also so habe ich sie in Erinnerung, da gab es dann schon zum Teil sehr strenge und dogmatische Vorstellungen. Also ich glaube, ich weiß, dass meine Eltern, ach so, ja genau, das ist jetzt aber ein bisschen abschweifend, meine Eltern waren auch in der angesiedelten evangelischen Kirchengemeinde Muhart aktiv, insofern, dass die da, also denen ihre Generation, einen sogenannten evangelischen Familienkreis gegründet haben. Mhm. Und das war, kann man sagen, das Gegenteil. Also so würde ich das mal sagen. Das war so eine Art revolutionmäßig.
Ja,
also
die
so
haben
quasi links.
Ja, die haben versucht, Linke. Ein bisschen das alles aufzulockern.
Aha,
ja,
das
dieses
war,
Strenge. Und da
das
haben
waren
sie
junge Familien, die es
moderne Aspekte hineingebracht.
Und die haben das, und deswegen fällt mir es nämlich ein,
die haben sogar gewagt, also einen Familienkreis interner Tanzkurs zu engagieren, ja, wo die ja dann nochmal quasi getan. Und das war meine Großeltern überhaupt nicht recht,
wenn ich das war den erinnere. Suspekt, ja, genau.
Das und durfte man nicht machen.
Nee, das war denen nichts.
Genau.
Aber das heißt, der Glaube ist was, den man zunächst erstmal mit nach Bessarabien genommen hat und dann später eben bei der Umsiedlung wieder ins Deutsche Reich dann wieder mitgebracht hat.
Mitgebracht und mit, im Lauf der Jahre wurde das halt ein bisschen modernisiert, durch gerade solche evangelischen oder katholischen Kreise.
Gut. Das kann man nehmen mit Bessarabien-Dings in Verbindung bringen.
Nein, aber das wurde ein bisschen aufgelockert, ja. Aber insgesamt war es immer ein Zusammenhalt auch. Mhm. Gell?
Unter denen bestimmt, also der Faktor war bestimmt für die Alten, also die als Erwachsene geflohen sind, war das sicher ganz wichtig. Ja, glaube ich.
Ja, ja.
Sehr spannend.
So eine Verbindung. Mhm.
Aber die Familie ist ja nicht für immer da in Westpreußen geblieben.
Die musste 1945 im Februar ihre Wohnung verlassen. Mhm. Und sie sind dann mit Pferdewagen und allem, was noch da drauf ging auf den Pferdewagen, sind sie geflohen vor der russischen Armee.
Mhm. Das heißt, da leider musste wieder alles abgebrochen werden und wieder ging es weiter.
Dann haben sie 6 Wochen lang eine Bleibe gesucht.
Oh, mhm. Das war ja wahrscheinlich dann auch nicht so einfach, weil ja viele Leute in der Situation dann waren, dass die unbedingt eine Unterkunft brauchten.
Ja, die wurde ihnen zugewiesen vom Bürgermeisteramt. Und die sind dann in einem kleinen Heidedorf gelandet.
Mhm.
Und da saßen dann die ganzen Flüchtlinge. Und dann haben die Bauern sich die besten Leute rausgesucht, die sie noch brauchen konnten, um in der Landwirtschaft eine Hilfe zu haben. Und meine Mutter hat mir erzählt, sie und meine Tante und die Kinder blieben übrig.
Oh.
Und mein Vater war ja noch unterwegs, der war ja noch gar nicht da. Der
ah, okay, sind die getrennt worden zwischendurch?
Ja, in Leipzig, glaube ich, hat mein Vater die Frauen und die Kinder in Zug gesetzt, weil die Pferde konnten nicht mehr weiterlaufen. Mhm.
Ah, okay. Und dann.
Und wie sie die Truhe da weiter transportiert hat, das weiß ich nicht.
Okay. Aber irgendwie scheint sie ja ihr Ziel gefunden zu haben. Sie ist ja hinterher
ja,
noch da gewesen.
Ja, die immer da.
Mhm.
Dabei, ja.
Ja. Ja, spannend. Okay, aber dann hinterher hat die Familie sich dann auf jeden Fall wieder gefunden.
Die hat sich wieder gefunden, genau.
Mhm. Und wie ging es dann weiter?
Dann blieben wir 12 Jahre auf diesem Bauernhof da in dem kleinen Heidedorf. Mhm. Mein Vater hat mitgeholfen in der Landwirtschaft.
Mhm.
Aber das war ja auf Dauer auch keine Perspektive.
Mhm.
Und dann hat er beschlossen, zu unserer Verwandtschaft nach Mohrad überzusiedeln und sich da Arbeit zu suchen.
Mhm. Okay, aber das heißt, hauptsächlich hat er bis zu der Zeit, sag ich mal, immer wieder auf anderen Höfen irgendwie...
Nein, auf einem.
Auf einem, okay.
Auf diesem Hof, wo wir dann auch gewohnt haben und wo ich auch meine Kindheit verbracht habe.
Mhm.
Und es war für mich eine schöne Zeit.
Ach, das ist ja schön, ja.
Das war richtig wunderbar.
Mhm. Okay, ja, das glaube ich. Das ist ja auch schön, wenn man so lange dann auf jeden Fall an einem Ort mal bleiben kann, nachdem davor ja viele Wechsel stattgefunden
ja,
haben.
Ja, nachdem mir dann auch immer wieder erzählt wurde, dass ich auf der Flucht eine schwere Lungenentzündung hatte und zum Schluss haben sie mich schon aufgegeben und dann haben sie eine Ärztin gefunden im Nachbardorf, da in der Heide, und die hatte Penicillin und das hat mich wohl wieder zurückgeholt.
Ach Gott sei Dank,
die Geschichte kannte ich gar nicht.
Ja, Tante Alma ist mit mir dann von der Ärztin weg nach Holthusen Und dann hat sie gedacht, das Kind ist so ruhig, lebt die noch? Hat sie angehalten und hat reingeschaut. Und dann habe ich geatmet.
Ja, und ab da ging es bergauf.
Ab da ging es bergauf, ja.
Sehr schön. Ja, aber
das sind so Geschichten, die verfolgen, die bleiben bei einem.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Aber das heißt, die waren ja auch noch sehr klein, eben als sie dann von Stuttgart gereist sind.
Ich bin am 31. August 1944 geboren. Ich war fünf Monate, als meine Eltern geflüchtet sind. Fünf Monate, also ein halbes Jahr war ich dann, als ich da ankam in dem Dorf.
Und das haben viele nicht überlebt.
Das in haben viele nicht Alter, überlebt.
Diese Flucht.
Meine Tante Olga.
Die war ja im Winter.
Die, natürlich im Februar.
Die war im Winter.
Tante Olga hat erzählt, dass sie gar nicht rausgucken konnten aus dem Wagen, weil da lauter Kinderleichen am Weg lagen. Die waren erfroren. Was hätten die Eltern machen sollen? Ja.
Ja, aber daran sieht man ja eben auch, weil also wir reden da jetzt sehr locker drüber, ne, mit der Reise, aber das war
fürchterlich
anstrengend für die Leute, die
fürchterlich
das
und es wiederholt sich ja jetzt heute wieder. Die Menschheit lernt nichts.
Ja, es ist manchmal erschreckend zu sehen, welche Parallelen es gibt.
Ja. Ja, man sollte vielleicht direkt erwähnen, weil es ja auch noch nicht zur Sprache kam, dass dieses Dorf, aus dem die Truhe kommt, das liegt ja in der Ukraine.
Altpostal, das war das zum Teil Moldawien und zum Teil Ukraine,
jetzt
das Arabien.
Das liegt
so.
Jetzt
ist
in
das
der Ukraine.
Jetzt in der Ukraine.
Genau,
das
liegt in der Ukraine. Ja. Das liegt in der Westukraine.
Okay, ja, und dann eigentlich erschreckend, dass eben das jetzt wieder genau die gleiche Gegend
genau
trifft.
So, ja. Genau so.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja bei uns die Baracke jetzt hier im Museum, in der die Familie Fleig dann auch sehr lange noch gewohnt hat. Also die ältere Dame, die dann zu der Familie gehörte, die hat noch bis in den 2000ern eben in dieser Baracke gelebt, was ja eigentlich erstmal nur eine Behelfsunterkunft sein sollte. Wie ist das denn bei Ihrer Familie gewesen? Konnte man dann irgendwann vielleicht auch ein Eigenheim sich leisten, dass man nicht mehr auf Höfen anderer Personen wohnen musste?
Ja, wie gesagt, wir haben ja 12 Jahre auf diesem Bauernhof gewohnt. Und dann, als mein Vater in Mochert Arbeit hatte, dann hat er seine Familie nachgeholt. Und da haben wir 2 Jahre in Miete gewohnt in Mochert. Und in der Zeit hat dann mein Vater und mein großer Bruder, die haben dann ein Haus gebaut in Mochert.
Ja, sehr schön. Und da hat dann...
Und da sind wir dann eingezogen, 1960, ich weiß es nicht mehr genau. Ja.
Und da sind Sie dann auch geblieben.
Und da kam dann die Truhe noch dazu. Ja, die war ja immer dabei.
Ja.
Da sind wir geblieben, ja.
Was mich jetzt natürlich auch noch interessieren würde, wie war das denn, war es schwierig, auch Kontakt dann zu finden, wenn man wieder in Deutschland war? Weil manchmal war es ja so, dass man gesagt hat, ihr seid ja keine richtigen Deutschen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokativ nennen darf. Genau, wie hat Ihre Familie das erlebt? Haben Sie schnell Anschluss gefunden?
Die wurden schon als Flüchtlinge abgestempelt, klar, lange Zeit. Aber mit der Sprache war es so, wir haben immer zu Hause Schwäbisch geredet. Weil in Bessarabien, in Altpostal, wurde Schwäbisch geredet und es hat sich fortgesetzt. Bis heute. Bis heute, gell?
Ja. Ja, das heißt, da hat man den Unterschied zumindest erstmal nicht direkt gehört, sondern es klang wahrscheinlich
gewohnt. Das klang schon immer noch raus. Ich war mal in Norddeutschland, gerade im Ruhrgebiet, in Dortmund, und da wurde mir gesagt, Sie sind aus dem Süden, gell? Da sage ich ja. Ja, das hört man.
Ja, aber das ist doch schön, dass es da wenigstens keine Probleme gab bei der Verständigung oder so.
Nein.
Das war, also wurde auch in Bessarabien hauptsächlich Deutsch gesprochen?
Ja.
Okay.
Dann gab es natürlich
Schwäbisch.
Speziell so. Und natürlich gab es auch noch andere Mitbewohner in dem Dorf, Rumänen. Ungarn nicht, aber Bulgaren, Rumänen und Bulgaren. Das hat ja da alles angegrenzt.
Mhm. Also es war ja ein Teil von Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
War es Rumänien.
Ja.
Genau. Davor war es Russland, dann war es Rumänien.
Ja, und mein Papa musste 1922, wurde eingezogen zum rumänischen Armeedienst.
Oh,
ja. Hat sich aber auch ganz gut zurechtgefunden. Er kam zu einer Familie, die, da hat er gekocht und wurde da sehr begrüßt.
Ja, wo Sie gerade das Kochen ansprechen, es gibt ja zumindest auch so Bessarabien-deutsche Kochbücher.
Ja, die gibt's.
Kennen Sie zwei da vielleicht auch so Gerichte, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall ganz klassisch ein Gericht, was Sie damit verbinden?
Ja, mehrere.
Sag's.
Wahrscheinlich soll ich jetzt sagen Strudeln.
Ja.
Ah, okay.
Strudeln und Pfeffersoße.
Ja, klar. Natürlich und Grünborscht, also
Krautborscht,
Grünborscht.
Krautborscht, Grünborscht und Kaluschen. Weißt du, was das sind?
Nee,
das Kaluschen sind Krautwickel. Ah, da haben die Kaluschen dazu gesagt. Ich weiß nicht, woher das Wort kommt. Vielleicht aus dem Rumänischen oder Russischen.
Ja.
Egal.
Ja,
spannend. Gibt es vielleicht auch noch andere Dinge so, die Sie jetzt in Ihrem Leben noch beeinflusst haben, wo Sie sagen, das kommt auch traditionell irgendwie daher, dass wir Wurzeln eben auch in Bessarabien haben? Gibt es da was, woran Sie sich erinnern, vielleicht auch aus der Kindheit?
Meine Eltern sind gerne zu diesem bessarabiendeutschen Treffen auf den Killesberg gefahren, als es das noch gab. Das gibt es ja jetzt in der Form nicht mehr. Und da haben die Bessarabiendeutschen sich immer alle getroffen und es muss wirklich ein wunderbares Wiedersehen gewesen sein. Ja.
Also man hat schon die Kontakte zu den anderen Familien, die geflohen sind, dann schon aufrechterhalten.
Und mein Papa hat viel geschrieben, auch für die amerikanische Presse hat er Artikel geschrieben über Amerika. Nicht über Amerika, über Bessarabien, viele Geschichten.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich habe da jetzt Zeitungen gefunden. Ich habe ein bisschen Ordnung gemacht. Und da hat er an die Dakota Free Press hat er geschrieben. Und die wurde da gedruckt, seine Artikel.
Ach ja.
Ja.
Und natürlich in den, die haben ja auch, die hattet ja auch ihre Organe sozusagen. Da gab es Zeitschriften, die mindestens jedes Jahr erschienen sind.
Das Mitteilungsblatt, das kam, ich weiß nicht, kam das vierteljährlich. Und da standen immer alle Neuigkeiten drin. Und da haben viele Bessarabien-Deutsche Artikel geschrieben. Aus der Heimat und auch jetzt, wie es weitergeht.
Ja, spannend, dass man da auf jeden Fall auch so zusammengehalten hat, obwohl man ja teilweise auch in wirklich sehr unterschiedlichen Gegenden von Deutschland gelandet ist. Also ich glaube, einige sind ja auch im Norden eher geblieben und ihre Familie ist ja auch dann später in den Süden. Wie kam das eigentlich, dass man gesagt hat, wir gehen eher südlich?
Weil die Geschwister meiner Mutter, die waren in Morat angesiedelt. Ja.
Okay, dann wollte man wahrscheinlich zu seinen Verwandten eben gern.
Weil im Süden gab es bessere Arbeitsplätze. Ja. In Norddeutschland, da war halt viel Landwirtschaft und im Süden, da hat man mehr Auswahl gehabt. Ich wollte noch eins erwähnen mit diesen Schriften, die mein Papa da gemacht hat. Und da hat er auch einen Kontakt gehabt zu Mr. Keeson in Walla Walla, Washington. Und der hat uns immer zu Weihnachten Pakete geschickt. Und es war
schön.
Wunderbar.
Ja, ja. Das glaube ich.
Kann ich mich noch gut erinnern. Mr. John D. Keeson aus Walla. Und ich habe als Kind immer gesagt, Walla Walla Wasch. Ich wusste gar nicht, was Wasch ist.
Ja. Washington.
Washington, ja. Aber die Pakete waren schön.
Ja, das glaube ich. Da gab es ja auch ganz andere Sachen als hier in Deutschland zu der Zeit.
Ja, richtig. Ja. Und eins wollte ich noch erzählen. Meine Großmutter mütterlicherseits, die Maria, die ist ausgewandert 1948 nach Kanada, weil sie gesagt hat, in Deutschland, da hat man keine Zukunft. Und hat über Briefe einen Mann kennengelernt. Und zudem ist sie dann rüber nach Kanada und die haben auch geheiratet. Und nach einem Jahr ist dieser Mann gestorben.
Oh nein. Ja.
Und dann wollte sie wieder zurück. War schon alles, der Onkel Emanuel hat schon die Papiere besorgt gehabt, dass sie wieder zurückkommt. Und dann haben die in Kanada gesagt, ach Maria, bleib doch noch. Hier ist doch so gut. Und hier ist ein Mann, zu dem würdest du doch gut passen. Der hat 11 Kinder, aber es macht ja nichts. Ja, und Maria hat ihn auch geheiratet. Und die blieb da bis zu ihrem Lebensende.
Ja, auf jeden Fall eine sehr bewegte Familiengeschichte. Also viele Reisen.
Ja, und diese Großmutter, die war ja echt tüchtig, dass die das gepackt hat. Sie müssen sich ja überlegen, die Flucht in Westpreußen rüber nach Mohart und von Mohart nach Kanada, das ist auch nicht der nächste Weg, oder?
Ja, wirklich, ja. Also sehr bewegtes Leben, aber spannend, ja, auf jeden Fall, wo die Wege dann noch so hingeführt haben, unterschiedlich, ja. Genau, Sie haben ja auch erzählt, dass Ihr Vater vor allem viel auch landwirtschaftlich sich betätigt hat. Hat er das dann in Mohart noch fortgeführt oder dann?
Nein, nur privat. Nur hat er sich ein Stückchen gepachtet. Und da hat er Bäume drauf gehabt, gell? Und seinen Garten hat er gepflegt ums Haus rum.
Das sah schon aus wie eine Landwirtschaft.
Was?
Ich kann mich dunkel erinnern, da waren hinterm Haus Rüben. Also da, wo
Rüben
jetzt,
und Kartoffeln.
Wo jetzt Wiese ist, da war Rüben. Genau, und das war schon ein anderer Stil als die Gärte drumherum, würde ich sagen.
Nee, kein Ziergarten mehr, gell?
Das war Landwirtschaft eigentlich so.
Und das hat ihm Spaß gemacht und Rasen hat er gehabt.
Und da hat er Heu gemacht auf seinem Stückle und mit dem Heuwagen zoge dann.
Ja, so ein kleiner Leiterwagen, gell?
Ein paar Enkel sind oben.
Ja, und die Enkel sind oben auf dem Heu gesessen.
Ich zum Beispiel, ich habe ein schönes Bild im Kopf, dass es da gibt, irgendein Foto, wo ich da auf dem Heu...
Wo du oben drauf thronst, ja.
Sowas gab es dann.
Ja. Das heißt aber, beruflich hat er sich dann neu orientiert, oder?
Ja, da hat er in einer Fabrik Arbeit gefunden, in einer Pelzveredelungsfabrik. Die gibt es heute auch nicht mehr. Ja, egal. Auf jeden Fall hat er sich da gut eingearbeitet und blieb da bis zum Rentenalter.
Okay, das
Arbeiter,
ist schön.
Richtig, ja. Richtig schwere
Arbeit.
Ja. Also manchmal komisch, was für Erinnerungen so prägnant hängen bleiben. Aber
Gerüche bleiben hängen. Ja, das ja direkt.
Ja. Und eine weitere spannende Frage hätte ich auch noch. Ist Ihr Vater denn jemals wieder nochmal nach Altpostal gereist oder hat er das nie wieder gesehen?
Das hat er nie wieder gesehen, nein. Aber meine Schwägerin, deine Mama, ist nach Bessarabien gereist.
Hat sie gemacht, ja.
Ja, und hat sich das mal alles angeschaut, wo dein Vater als Kind gelebt hat, ja.
Oh, das war bestimmt auch spannend. Wissen Sie noch, was sie so berichtet hat in etwa?
Das weiß ich, also müsste ich jetzt wissen, aber da waren mir auch schon, also die Kinder schon aus dem Haus und mein Vater war schon gestorben, also direkt die Person, die dort noch gelebt hatte als Kind, die war nicht dabei. Aber
die besser.
Ich glaube, sie hat von freundlichen Begegnungen mit Leuten erzählt.
Ja, glaube ich.
Kann
ich
mich erinnern.
Und dass die dann gesagt haben, ja, ihr seid ja Deutsche, ja, wir können uns erinnern. Ja. Und diese Reisen, die wurden da immer übers Mitteilungsblatt veranstaltet. Der Pfarrer, oder war es nicht Pfarrer? Herr Kelm hat diese Reisen engagiert. Und da konnte man sich anmelden und da sind dann Leute hingereist, aber meine Eltern haben sich schon als zu alt empfunden. Okay. Was heißt, es ist ja auch anstrengend ab einem bestimmten Alter.
Das glaube ich, ja. Und das kann natürlich emotional auch noch mal wieder viel aufwirbeln, wenn man noch mal hinreist.
Ja, aber wenn man dann hinkommt und alles ist ganz anders, ist man auch enttäuscht.
Das kann sein, ja. Das heißt, Sie sind auch noch nie da gewesen?
Ich war nie dort, aber ich tatsächlich, ich glaube, ich hätte Lust, da mal hinzugehen. Sowieso. Ich würd gerne mal, ich war noch nie in Rumänien, in der Ukraine. Das aus anderen Gründen. Das ist möglich. Jetzt natürlich, okay, speziell.
Tatsächlich wäre ich dann mit meinen Fragen schon so weit durch. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch so viel Spannendes aus dem Leben Ihres Vaters erzählt haben. Sollten unsere Zuhörer jetzt neugierig geworden sein, die Baracke aus Geschlachten-Bretzingen, die auch schon thematisiert wurde, eröffnet am 24. September 2023, ist dann fortan fester Bestandteil des Freilandmuseums und da kann man eben auch die Truhe von Oskar Weiß bestaunen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Weitere Informationen über das Hohenloher Freilandmuseum finden Sie auf unserer Website unter www.wackershofen.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen.